Moin, Lena.
Moin, Marie. Ich habe eine Fangfrage für dich. Was steht für das Ende der Fortuna, heißt aber das genaue Gegenteil?
Boah, Markus, anfangen.
Stark. Damit sind wir drin in diesem Podcast und auch im Untergang von Fortuna Düsseldorf, würde ich sagen. Ich glaube, schlechter hätte es nicht laufen können, oder?
Ja, ich meine, die Tabelle trügt so ein bisschen, weil da halt noch einige bei sind, die deutlich schlechter bei sind, aber... Ist schon 8. Spieltag, Platz 13 ist nicht das, was sie sich erhofft haben. Also ich glaube, die dachten schon, da sind sie unter den ersten 5 mindestens.
Müssen sie ja, denn sonst würde Tunes Kopf jetzt nicht rollen. Das ist das, was die Faktenlage ist. Markus Anfang ist der kokettierte Nachfolger laut verschiedenen Medienberichten. Ich glaube, dass ich ein paar Vorurteile gegen ihn habe, beziehungsweise begründete Kritik üben würde an der Person und seiner Integrität. Das ist, glaube ich, nicht verwunderlich.
Nee, kann ich mir vorstellen. Ich war auch nicht begeistert davon, das zu hören. Bei mir ist ja das Gegenteil. Nicht nur da die Antipathie gegenüber Anfang, sondern auch die absolute Sympathie Tune gegenüber, das mir für ihn leid tut. Aber ich habe einen lustigen Kommentar dazu gelesen, wo ein Braunschweig-Fan online meinte, ey, Tune, warte noch ungefähr einen Monat und dann komm zu uns. Ich glaube, der bekommt noch ein paar andere Angebote. Aber mal sehen, lustig wär's.
Mal gucken, ob die Timelines da so zusammenpassen, dass es das wird. Es gibt ein paar Neuerungen im internationalen Fußball, über die ich gerne noch mit dir sprechen würde, bevor wir uns auf das beschränken, was wir hier im Podcast hauptsächlich besprechen, und das ist die Bundesliga. Ich habe gelesen, dass die UEFA der La Liga und der Serie A eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat. Und damit sind wir dann auch im großen Bogen wieder bei der Bundesliga, weil das könnte auch richtungsweisend sein für deutsches Vorhaben. Denn die dürfen jetzt ein Ligaspiel im Ausland austragen, auch wenn die UEFA im Statement dazu gemeint hat, das sei eher widerwillig und auch nur ausnahmsweise, denn es gibt wohl keine richtigen FIFA-Regeln dazu, beziehungsweise es ist nicht so richtig klar, wie die FIFA-Regeln dazu sind, ein Ligaspiel im Ausland auszutragen. Und die UEFA hat dann im europäischen Rahmen als Organisation, die ja diesen Bereich abdeckt, dann jetzt eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht so stark positionieren, ob wir das cool finden, wenn ein Ligaspiel im Ausland stattfindet, zwecks Vermarktung, right?
Nee, ich glaube, unser Standing dazu ist klar und ich finde das Argument, also die Begründung, warum sie es letztlich doch zugelassen haben, ist eigentlich gar kein Argument. Das ist ja wie mit, ja, okay, wir wussten es nicht besser, da steht nicht, dass man es nicht machen soll, also macht ruhig, hier ist die Sondergenehmigung, so wirkt das ein bisschen. Finde ich schwierig. Insgesamt, bei allem, was dagegen spricht.
Glaubst du, das könnte uns in der Bundesliga auch irgendwann drohen?
Also mit uns, wenn du damit nur deutschen Fußball meinst, ja. Wenn du speziell unsere Vereine meinst, ich glaube, da sind wir sicher, weil das ist nicht das, was, glaube ich, gesehen werden möchte. Ich
weiß
befürchte
ich gar nicht,
schon,
ob wir da so sicher sind.
Ja, okay, kommt auch ein bisschen auf die Entwicklung an. Wenn ich mir so die Tabelle angucke, dann sind wir als bester norddeutscher Verein gerade aktuell zu dem Zeitpunkt natürlich interessant für alle.
Oh,
so, schon
bitte, kann mich jemand abholen? Ich möchte abgeholt werden.
Nee, aber
alles
zurück
klar,
zum
Marie.
Thema. Ey, das ist doch leider, wenn man jetzt mal die romantische Fußballbrille abnimmt und pessimistisch da drauf guckt, ist das doch der Weg, den der Fußball einschlagen wird. Das ist einfach, um mehr internationale Fans abzuholen, um lukrativer zu sein, um halt ums runterzubrechen, um Money zu maken, wird das gemacht werden.
Wir sehen es ja auch seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten mittlerweile, dass die Profiklubs des deutschen Fußballs genauso wie die der anderen Ligen ihre Trainingslager ins Ausland verlagern und dann können die mir noch so oft mit irgendeinem Wetterargument kommen. Das ist halt alles auch Vermarktungssache, genauso wie Partnerschaften und irgendwelche Werbedeals, die vor allem der FC Bayern zum Beispiel vorrangig in der Zeit, als Uli Hoeneß der Manager geworden ist damals, ja angestrebt hat als erster großer deutscher Verein in Richtung Asien. Und ich glaube, das ist alles nur Vorbote für das, was letztendlich stattfinden wird. Und ich glaube, dann ist relativ egal, wie groß oder klein dein Verein ist und wie viel Mitgliedermitbestimmung man sich da noch ausrechnet, wenn der HSV der Gegner vom FC Bayern ist in dem einen Ligaspiel im Jahr, wo gesagt wird, ach ja, das verlegen wir nach, keine Ahnung, Aserbaidschan, und das findet dann da statt, dann kann auch der HSV-Fan da nicht mehr viel machen.
Nee, gar nichts können wir dort machen. Und die Trainingslager sind ja nur das eine. Es gibt ja Vereine, die ganze Touren durch Asien oder sonst wo machen, geführt. Das ist auch eigentlich nur ein in Szene setzen. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, was dort passiert, nur nicht im offiziellen Spiel, sondern halt in der Vorbereitung. Und das wird jetzt der erste Schritt sein mit Spanien, mit Italien, die es vormachen werden. Ist schon irgendwas gesagt worden, wohin das verlegt werden soll, oder ist das jetzt einfach nur eine grobe Planung gewesen, dass das mal im Ausland stattfinden kann?
Es ist schon festgelegt worden, auch welche Spiele das sind und wo das stattfindet, aber das fragst du natürlich, ohne zu wissen, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe.
Ja, ich hab's mir ja nicht mal durchgelesen, und ich finde,
Ja,
eigentlich ist das
couldn't
genau
care
die
less,
richtige
welche
Handhabe.
Vereine das sind
So.
und wo das stattfindet. Ich finde es einfach nur bodenlos für die Fans.
Absolut. Und ich finde, wir gehen damit genau richtig um, nämlich das zu kritisieren und sich dann nicht weiter damit auseinanderzusetzen, weil das ist, finde ich, die
Aber weiß ich
Aufmerksamkeit, die
nicht,
das
Leute. Schaut euch das nicht
bekommen
ab.
sollte.
Ich hau euch das in die Beschreibung, welche Spiele das sind und wo die stattfinden. Denn wer Kritik übt, muss sich auch umfangreich mit der Thematik auseinandersetzen, die er kritisiert. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Safe, aber mir egal, wo die spielen. So, gar kein Bock.
Okay. Gut. Wo hat denn die Champions League gespielt unter der Woche? Du hast doch geguckt, oder? Wenn wir schon beim Thema UEFA sind. Ich nämlich nicht.
Ein bisschen. Ich hatte mir erhofft, irgendwie sensationsgeil, wie ich war, dass bei Barça PSG was Krasses passieren würde. War jetzt einfach nur ein 2:1 für Paris. Ziemlich unterwältigend insgesamt. Und ich fand auch der ganze Spieltag. Also klar, du hast dann so vereinzelt mal einen hohen Sieg von Dortmund über Bilbao. Das hätte ich in der Höhe nicht erwartet. So, aber
Ich sag
das
dir das,
meiste war halt, ja.
Exkurs, ich habe wieder die deutsche Brille auf und die Bundesliga im Blick. Niko Kovac, underrated. Müssen wir darüber reden?
Ich glaube, wir müssen krass revidieren, wie wenig wir ihm am Anfang
Ja,
zugetraut haben, als er
aber
kam.
nicht nur
So
wir.
erstmal, ja, erstmal hat er ja im Alleingang die Rückrunde bei Dortmund letzte Saison wirklich absolut hochgecoacht, sodass sie überhaupt international dabei sind und auch noch Champions League. Das hat ihnen ja niemand mehr zugetraut und wir schon gar nicht. Also wir haben ja richtig Salz in die Wunde gestreut. Und jetzt, ey, das ist ein Fit.
Die
Das
sind
passt.
stabil.
Das.
Das ist das, was ich so komisch finde. Und ja, wir waren nicht die Einzigen, die Niko Kovac so ein bisschen, ja, nicht schlecht geredet haben, aber ihm zumindest nicht zugetraut haben, über dieses Notfall-Kovac-Ding hinaus, was er ja sonst irgendwie so angehaftet hatte, auch eine Zeit lang, dass er das hinkriegt, daraus irgendwie ein Team zu formen, die auch über längere Zeit konstant bestehen können. Und das hat er geschafft. Also dafür Hut ab.
Auch also wenn du dir Dortmunds Transfervorbereitung vor der Saison anguckst, das war auch alles irgendwie so ein bisschen dürftig und notgedrungen. Und auch einige der Neuzugänge, die ja nicht so performen, wie man sich erhofft hat. Also ich glaube, Joe Bellingham ist nicht das, was sie sich erhofft haben, für den Preis auf jeden Fall nicht. Nur trotzdem, es funktioniert ja. Also auch mit einem kleineren Kader, so die schließen die rein, das fittet, kann man nichts anderes gegen sagen.
Ja, ich glaube, für den Preis ist ja nicht das, was sie sich erhofft hatten, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass er Arsch ist, weißt du?
Nein, Arsch nicht, aber wenn du so viel bezahlst, weiß ich nicht. Also, vielleicht ist das jetzt auch nur meine Brille, die sich das gar nicht vorstellen kann, aktuell einen Transfer in der Höhe zu tätigen. Aber
Mein Portemonnaie gibt es nicht her.
nee, mein Portemonnaie gibt nicht mal ein Joe Bellingham-Trikot her aktuell. So, aber
Ja
das
gut,
würde
aber
ich
ein
auch gar nicht haben
Dortmund-Trikot will auch
wollen,
keiner
weil,
haben.
ja, eben wollte ich auch sagen, und selbst die Dortmunder wollen das ja aktuell nicht mehr haben, weil das Auswärtstrikot ist ja nochmal, also wenn die normalen Trikots von Dortmund und Arsch sind, dann ist das Auswärtstrikot fünfmal Arsch. Also ganz fürchterlich, womit die da angekommen sind, mit diesem grauen Schrägstrich Neon. Ich weiß nicht mal, wie ich das
Massiv ins
beschreiben
Klo
soll. Also,
gegriffen. Genauso wie wir schon
ja.
wieder. Wir haben schon wieder viel zu viel über Dortmund geredet. Okay, gab es noch was anderes
Ja.
Cooles in der Champions League?
Nee, ich wollte noch erwähnen, dass so viel einfach knapp oder mit Unentschieden ausgegangen ist. Deswegen weiß ich nicht, du hast nicht wirklich viel verpasst. Meistens haben sich die Favoriten durchgesetzt und das Spiel, wo ich Hoffnung reingesetzt hatte, war halt ein 2:1. Was soll ich dir noch mehr dazu sagen? So.
Gut, dann habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, dass ich mich von der Champions League aktuell ein bisschen fernhalte, auch weil das Ganze mir irgendwie nicht mehr so nah ist, was da passiert, wie noch vor ein paar Jahren. Was mir auch lange nicht nahegebracht worden ist, was du aber wieder mitgebracht hast auf HörerInnenwunsch, ist unsere Frage der Woche, das Comeback.
Exakt, wir haben eine Frage der Woche und sie bringt uns tatsächlich auch direkt zurück in den deutschen Fußball und in die Bundesliga, denn der liebe Sebastian hat gefragt, was unsere Regeln für im Stadion sein auf dem Steher sind. Er hat jetzt konkretisiert, dass wir jeder drei nennen sollten, aber ich will es, hoffentlich ist das in Ordnung, ein bisschen auflockern. Ich will einfach darüber reden, was sind die absoluten No-Gos und was sind die Green Flags, die man hat, wenn man
aber
steht.
Aber drei ist doch genau das richtige Stichwort, wenn du es mit Hansa Rostock hältst. Keine Weiber in den ersten drei Reihen, Zitat.
Ja, Ende. Frage der Woche zu Genüge getan können wir. Und wenn ihr stricken wollt, ist das auch der perfekte Ort, finde ich, auf der Stehtribüne das zu machen. Das verstehen jetzt nur Leute, die uns schon länger hören, so. Aber ist natürlich Schwachsinn, was wir hier reden. Nur ich fand es interessant, das da mal ein bisschen drüber zu sprechen, weil ich glaube, ich könnte mit einem Hot Take starten. Ich glaube, das würden nicht alle so unterschreiben, was ich präferiere. Und zwar, ich bin schon dafür, dass Kinder eine gewisse Robustheit haben sollten, wenn sie auf den Stehern
und
sind.
Und da wird es schon wieder schwierig mit den Regeln.
Ja,
wie
genau.
Definieren wir Robustheit?
Wie willst du das auch festlegen? Nur ich habe so oft wirklich Kleinstkinder dabei, wo ich mir denke, wenn der umfällt oder wenn da irgendwer gegenrempelt, das Kind ist weg, das fliegt. Weißt du, so ein Kaliber sprechen wir. Und ein Mindestalter ergibt ja auch wenig Sinn, weil wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, keine Ahnung, Kinder ab 12 dürfen rein, manch einer sieht mit 12 gefühlt schon aus wie erwachsen und jemand anderes noch wie Grundschule. Das ist dann auch schwierig. Nur, wenn ich mir so eine abstrakte Regel zusammenschustern dürfte, dann wäre es, Leute, nehmt eure Kinder nicht mit, wenn das gefährlich für die ist, in so einer Menschenmenge zu stehen. Das gruselt mir manchmal passiv, wenn ich das sehe.
Ja, und vor allem, wenn ich daran denke, was so die Wellenbrecher im Volksparkstadion angeht, das sind ja nicht so durchgezogene Reihen wie bei uns im Weserstadion in der Fankurve. Das heißt, da ist die Gefahr, dass von hinten mal jemand irgendwie das Gleichgewicht verliert und auf dich raufstürzt, noch mal höher. Und dann würde ich vielleicht sagen, wenn wir klar eine Regel draus formulieren sollen, und das war ja die Frage der Woche, der wir Genüge getan haben wollen am Ende, dann würde ich sagen, machen wir doch eine Regel. Ihr habt ja auch einzelne Blöcke. Das heißt, es gibt ja innere Blöcke in der Fankurve und äußere, richtig?
Ja.
Dann lass doch sagen, für die inneren Blöcke keine Kinder, also niemand unter, sagen wir, 16. Alle, die irgendwie noch zu jung sind, um da auf sich selber aufpassen zu können. Vor allem mit dem, was da noch sonst so los ist. Und das ist dann vielleicht meine Regel. Hört auf zu rauchen, Alter. Ich find's so eklig, es nervt so doll.
Ja.
Und damit stütze ich mich eigentlich auf eine Regel, die es im Weserstadion so inoffiziell schon gibt. Das ist keine Regel, sondern es ist mehr so ein Vorschlag. So eine Weisung, dass wir quasi eine Viertelstunde vor Anpfiff bis eine Viertelstunde nach Abpfiff nicht rauchen. Weserstadion rauchfrei oder so heißt die Initiative. Und wenn es nach mir geht, darf das gerne feste Regel werden. Also wer 90 Minuten plus rein und raus ins Stadion nicht ohne Fluppe kann, hat sowieso ein ernstzunehmendes Problem. Also nervt uns nicht damit, weil ich stink danach wie ein Aschenbecher und ich find's super eklig. Und das passiv einzuatmen geht mir halt auch richtig auf den Sack.
Ich find's halt auf den Stehern anstrengend, weil du dort so eng gestaffelt stehst. Und wenn du's
du kannst
gar nicht,
halt
aushältst,
nicht ausweichen.
Man dann, ja, wenn du es gar nicht aushältst, dann geh in der Halbzeitpause halt in Umlauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns kann man da mega offen einfach rausrauchen und stört niemanden damit. Dann mach das da von mir aus. So, aber nicht, während du Schulter an Schulter gefühlt in deinem Nebenmann drinstehst.
Am besten noch mit dem Kind nebendran.
Ja, stimmt. Oh mein Gott, mein allererster Stadionbesuch jemals. Das war zwar kein Steher, aber es war ein Sitzer und ich war echt lütt und der Typ neben mir hat Kette geraucht.
Oh
das
Gott.
War so furchtbar. Ich bin da mit Kopfschmerzen rausgegangen. Ich erinnere mich an nichts mehr sonst.
Okay, schaffen wir gemeinsam noch eine dritte Regel.
Boah, ja, dritte Regel.
Ich wäre dafür.
Wir haben jetzt. Ja. Ja.
Ja. Ich wäre dafür, wer sich einen Steher kauft und sich dann auch noch in die Mitte des Blocks begibt mit seiner Position, also nicht ganz am Rand steht, muss mitmachen. Wenn du nicht mitmachst, hast du nicht verdient, diesen ermäßigten Preis zu zahlen. Dann bist du da falsch.
Ja, 100% Mitmachzwang. So, aber wir haben jetzt nur so ein bisschen Don'ts abgesagt, so in Richtung nicht rauchen, keine kleinen Kinder. Und
was sind deine Do's?
Quasi eher nicht. Ja, wir sollten noch ein, zwei Sachen, die man machen sollte. Okay, mitmachen ist vielleicht ein guter Anfang, das kann man beidseitig auslegen. Auf jeden Fall mitmachen, safe. Und bei uns, das ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns auf jeden Fall Schalzwang, weil es in so
da bin ich
viele Teile
die Person, die diese Regel meistens nicht befolgt, weil bei uns ist das auch ein wichtiges Element. Ich weiß, ihr habt einen so einen Fangesang, wo der Schal so von hinten nach vorne gewippt wird, richtig?
Ja, genau.
Und bei
das
uns
und
ist
dann
es ja Teil der Hymne am Anfang mit Lebenslang Grün-Weiß.
Genau, und bei uns dann auch, dass das noch so gedreht wird halt nach jedem Tor. Also es ist halt echt ein krasser Bestandteil und es nervt dann, wenn du manchmal so Lücken hast im Bild.
Ja,
so, das,
das Fans wichtigstes Utensil eigentlich. Ich muss da mir den Schuh anziehen, ich befolge das nicht immer. Das liegt zum Teil auch daran, vor allem im Sommer, also kurz vor der Sommerpause und kurz nach der Sommerpause, wenn es richtig warm ist. Ich habe in der sehr kleinen Umhängetasche, die ich mitnehme, so eine Bauchtasche, keinen Platz noch für einen Schal. Bin aber auch wirklich weit davon entfernt, in fucking Hamburg mit einem Werderschal zum Bahnhof zu fahren, weil ich gar keinen Bock habe auf die Sprüche. Nicht, weil irgendwie da doll Gefahr droht, also mir ist noch nie was passiert, auch nicht im Trikot oder so, aber ich reise oft einfach sehr neutral zu einem Spiel und dann ist manchmal einfach kein Platz für den Schal. Im Winter kann ich den locker unter die Jacke packen, dann sieht es ja keiner, aber im Sommer bin ich oft diejenige, die den nicht dabei hat.
Ja, gut, okay. Ich kann es irgendwo verstehen. Ich bin trotzdem dafür, zumindest dann Hamburg-spezifisch bei uns im Stadion muss. Das nervt, wenn die keinen Schal dabei haben. Das sieht scheiße aus dann im Endbild. So. Deswegen Schal und
das sind noch ein paar gute Regeln. Und ich glaube, alles andere ergibt der Menschenverstand. Wirf keinen Becher, so beleidige niemanden. Benimm dich einfach so, wie du auch willst, dass Leute sich benehmen. Und dann hat sich die Sache.
Ja, wirklich, schieß dich nicht ab mit irgendeinem Zeug, dass du zu der Gefahr für die Allgemeinheit wirst, so. Also bitte benehm dich einfach angemessen.
Ja, das ist aber halt nicht stadionspezifisch, würde ich sagen. Könnt ihr auch gerne an allen anderen Orten so umsetzen.
Also, ihr könnt auch gerne mit Hamburg-Schal überall hingehen, habe ich kein Problem mit. Ist auch
okay, das geht zu weit. Schluss mit der Frage der Woche. Marie dreht wieder ein bisschen ab.
Okay, wir machen hier den Cut. Ich glaube, Lena will mich ganz schnell woanders hinbewegen. Und woanders hinbewegt, hat sich auch Schalke 04 im Vergleich zur letzter Saison. Denn ich kann vielleicht für uns beide sprechen, aber auf jeden Fall für mich. Ich bin Schalker. So, ich bin so dabei. Ich bin in dem Hype-Train drin. Die sollen es endlich schaffen. Und ich freue mich über jeden Sieg, den ich miterleben kann nebenbei.
Ich würde sagen, ich sitze nicht im Hype-Train, aber ich bin so. Kennst du so Filmszenen aus so alten Filmen, wo so Leute dann so am Bahnsteig stehen mit so einem Taschentuch und so winken und sich so freuen für die Leute, die so auf Reisen gehen oder so? Das bin ich. Ich denke so, Schalke, fahrt hoch in die erste Liga. Wir sehen uns da. Ich stehe auch am Zielbahnhof dann wieder und nehme die in Empfang. Ich freue mich quasi für alle Schalke-Fans, dass dieser Positivtrend sich jetzt am Wochenende auch in Bielefeld fortgesetzt hat. Ich habe noch ein bisschen Bauchweh, weil Schalke und langer Atem, weiß ich noch nicht, die Saison ist noch lang, aber zumindest in der zweiten sind wir bei einem Zeitpunkt angekommen, wo man die Tabelle, glaube ich, mal im Blick nehmen kann.
Ja, ich finde auch 8 Spieltage, ein bisschen was kristallisiert sich nach oben und unten hin raus, das ergibt schon Sinn. Neben Schalke, die sind ja nur auf der 2, überzeugt noch eine meiner Meinung nach Überraschung, also das hätte meine Saison-Prediction nicht hergegeben. Und zwar Elversberg auf der 1, einfach nach 8 Spieltagen und wer massiv dazu beigetragen hat, Lena, wer ist es?
Lass mich raten, Otto Stange.
Ich wollte gerade sagen, ich sag Otto, du sagst Stange.
Nein.
Aber ja, ey, aber er hat schon wieder gepunktet gegen Magdeburg. Klar, bei 4 Dingern darf er auch mal ran, aber der sammelt Erfahrung wie nichts Gutes. Wirklich extrem
heftig. Na gut, aber dann jetzt
heftig.
Mal eine Frage, die du aus Fanperspektive beantworten musst, ohne dass Otto Stange dafür relevant ist. Wenn du dir das anguckst mit den Aufstiegsrängen, hättest du Bock, dass Elversberg aufsteigt? Willst du diesen Club in der ersten Liga haben? Sei ehrlich.
Mann, ich bin Arschloch, aber nein. Eigentlich nicht.
Aber so, es ist die Wahrheit. Also, es ist ja kein attraktives Auswärtsspiel, allein von den Anreisebedingungen. Und wir reden jetzt nicht mal über sowas wie, oh cool, Hamburg, Berlin, München, geile Stadt, die man sehen kann oder so, sondern wir haben ja auch mit Schalke jetzt keine schöne Stadt, die wieder hochkommen würde. Aber einen Verein mit Strahlkraft und einfach auch einen Ort, der einfach gut zu erreichen ist. Also zumindest Gelsenkirchen. Der Weg zum Stadion, sei mal dahingesagt, da habe ich auch schon anderes erlebt auf Schalke. Aber nach Elversberg reisen ist schon brutal.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier clasht wieder so ein bisschen, dass wir da auch ein paar Ansprüche entwickelt haben, so, und dass sich das natürlich beißt mit den Teams, die gerade Leistung zeigen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde da auch jemand anderes stehen. So, definitiv. Aber,
na gut.
Mein Gott. Ist okay. Nein. Und Otto macht das schon. Ist okay.
Wer es aktuell in der ersten Liga als Aufsteiger richtig gut macht, ist der erste FC Köln. Und ich glaube, damit sprechen wir über die erste Bundesliga. Die sind der beste Aufsteiger und voll auf der Erfolgsspur. Die haben sogar, ich würde sagen, das Hype-Team der Saison geschlagen. Ich glaube, der Hype ist relativ schnell abgeklungen. Aber vor der Saison haben ja alle Hoffenheim hochgeredet.
Ja, und wir beide haben aber in der Prediction schon Köln, also wir haben denen die Blumen gegeben, die sie sich jetzt im Nachhinein verdient
du.
Haben.
Ich glaub, so ehrlich muss ja. ich sein.
Sie waren mein Überraschungsteam der Saison. Ich meine, jetzt ist noch ein bisschen zu früh, das, glaube ich, einzuloggen. Da müssen sie noch ein bisschen das weitertragen. Aber für den Start, das hätte außer mir natürlich mit meiner Weitsicht niemand sonst erwartet, glaube ich.
Absolut. Ich hätte auf jeden Fall die Weitsicht haben können, dass man ein Gladbach gegen Freiburg an einem Sonntagabend ruhig als 0-0 hätte tippen können. Da hat irgendwie alles nachgeschrien. Habe ich aber leider nicht gemacht.
Nee, ich glaube ich auch nicht. Da hätte man mal wieder auf Unentschieden gehen können. Aber insgesamt läuft bei mir eigentlich ganz gut bei Kicktipp. So, wo bist du? Ich habe dich lange nicht gesehen, wenn ich nachgeguckt habe.
Scroll ein bisschen runter. Muss ein bisschen runterscrollen. Läuft gerade nicht so gut.
Vielleicht ja, du hast ja auch nicht an uns geglaubt.
Ja, okay, komm. Hast du richtig dran geglaubt?
Wann? Wenn ehrliche ich den Drehkreuzmoment schon erleben durfte? Nee, davor nicht. Nein, ja. Quatsch, davor gar nicht, natürlich nicht.
Ich habe zumindest geglaubt, dass sich bei Dortmund gegen Leipzig ein Sieger rauskristallisiert, aber die konnten sich irgendwie nicht so richtig einigen, wer das neue Vizekusen werden darf, meilenweit hinter den Bayern. Denn ich glaube, um was anderes geht es diese Saison halt auch nicht. Und da brauchen wir jetzt auch nicht hochreden, dass nach der Länderspielpause der Klassiker auf uns wartet mit Bayern gegen Dortmund. Die Kräfteverhältnisse sind klar.
Absolut. Und es ist ja schon bezeichnend, dass die Dortmunder jetzt schon am Rumrechnen sind, weil die 4 Punkte Unterschied, die sie auf die Bayern haben, ja nicht in einem Spiel geklärt sind dann. So, das sagt ja schon, wie viel man damit rechnet, dass die Bayern noch patzen. So, nämlich maximal 1-2 Partien. So.
Ja, und selbst da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen.
Ja, das wird auch nicht passieren. Also ich glaube, fast die ersten 3-4 Plätze kannst du pausieren. So,
oh, weiß
und wird
ich
ähnlich
nicht.
Im Ende aussehen.
Mal
na
gucken.
Gut.
Ich glaub,
mal sehen,
auf jeden
wie weit
Fall,
Köln noch kommt.
Jetzt wirst du Delulu. Okay, ich glaube auf jeden Fall, an den Bayern wird sich nicht mehr viel rütteln. Die haben ja nicht nur bei Werder das 4-0 eingesackt, auch die Bayern-Damen haben gegen die Werder-Frauen das 4-0 eingesackt. Also identisches Ergebnis, da tut man sich zumindest Werder-intern nicht sehr viel, was die Bayern als Gegner angeht.
Nee, das passt. Was auch gepasst hat, ist euer Spiel gegen Pauli. Das war für mich nämlich, ich hoffe, beide Teams verlieren.
Das hat ja dann nicht so ganz geklappt. Bevor wir auf das Herrenspiel gegen St. Pauli gucken, würde ich gerne noch die DFB-Pokalauslosung der Frauen hinterher schieben. Denn da haben wir jetzt das 8. Finale schwarz auf weiß. Und es hätte nicht beschissener laufen können. Also ihr habt ja zumindest ein Heimspiel bekommen. Die HSV-Frauen dürfen im Volksparkstadion, gehe ich mal von aus, gegen Leverkusen ran, richtig?
Ja, das ist zwar schön, dass wir heimspielen, aber ich sag dir, wie es ist, wir sind halt auch einfach raus. So, also ich drück alle Daumen, die ich habe, es sind 2 an der Zahl, aber ich glaube, das wird ganz schön schwierig.
Na gut, bei den Gegnerinnen sieht es für Werder, glaube ich, ein bisschen besser aus, was die Lage angeht, eher bescheiden. Ich glaube, es gibt keine schlechtere Auswärtsfahrt, die diese zweite Pokalrunde hätte mit sich bringen können. Es geht nach Leipzig und zwar zu RB. Oh, ich hatte gehofft, es gibt entweder ein Heimspiel oder irgendwas, was nicht so weit ist, weil dann hätte ich den Weg auf jeden Fall auf mich genommen. Das erste Pokalrundenspiel war eh schon ein absolutes Phänomen. Ich hatte einen richtig guten Nachmittag. Bei dem Spielstand, glaube ich, auch nicht verwunderlich. Aber vor allem die Stimmung war halt richtig, richtig gut. Ich hätte diese Pokalreise gerne weiterverfolgt, aber ich tue mir dieses Jahr das Auswärtsding in Leipzig schon einmal an, dank der Herrenmannschaft. Ein zweites Mal schaffe ich nicht.
einmal ist schon krass und bewundernswert.
Ist schon viel.
Ich bin richtig gespannt, was. Ja, ich bin voll gespannt, was du dann sagst. Also.
Ja, wahrscheinlich nicht viel Gutes, aber wir wollen den Tag nicht vom Abend loben. Ich war noch nie dort. Ich werde mir das diese Saison einmal angucken und dann ein Fazit ziehen und dann ist das Ding auch geritzt.
Ja, dann ist dem halt auch Genüge getan, so wie wir der Frage der Woche und allem Genüge getan haben. Du musst mir berichten von dem absolut furchtbaren, wie wurde es genannt, kleines Nordderby?
Das war so eine Frechheit. Oh, es,
weißt
ja.
du, wie ich mich gefühlt habe dort? Ich habe original mich gefühlt, wie ich mir vorstelle, wenn der Partner einen betrügt mit der Person, wo er gesagt hat, ja, um die brauchst du dir keine Sorgen machen.
Okay.
So mit, so, und ihr habt Pauli genommen und jetzt seid ihr das kleine Nordderby. Ich kann
das haben
mehr.
Wir uns ja nicht ausgesucht, das haben gewisse Medienberichte behauptet. Ich würde mich dem klar entgegenstellen. Vor allem, weil das Ganze überhaupt nichts mit einem Derby zu tun hat. Für ein Derby braucht es in meinen Augen und ich denke in deinen auch eigentlich auch irgendeine Form von Feindschaft.
Ja, es muss halt eine Rivalität geben und also Feindschaft gibt's bei euch ja schon mal gar nicht und Rivalität halt auch nicht. Also es ist ja, ich will jetzt nicht gemein klingen, aber es ist doch ein Freundschaftsspiel, oder? Also da
basically
passiert ja einfach
würde ich so
gar
bezeichnen.
Nichts wahrscheinlich.
Ich finde, es fühlt sich meistens an wie ein Freundschaftsspiel. Das liegt nicht nur an den Kurven und an dem generellen Fanfreundschaftsding und so, was so abgeht. Einfach auch meistens spiegelt diese Partie auch auf dem Rasen nicht viel wieder von Kampf und sehr viel Intensität. Das heißt, wir können dieses Spiel auch eigentlich relativ schnell abfrühstücken, denn die einzig relevante Szene dieser Partie findet in der zweiten Minute statt. Da trifft Mbangula zum 1:0. Und damit auch zum Endstand. Das kam unerwartet, kam sehr früh, habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe zwar 1:0 für Werder getippt und dieser Tipp hat tatsächlich bis zum Ende der Partie Bestand, was ich nicht gedacht hätte zeitweise. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so früh passiert. Es ist wirklich, boah, ich will nicht sagen langweiliges Spiel, aber also wir können so sagen. Der erste St. Pauli-Torschuss fällt in der 7. Minute durch Pereira Larsch und sonst ist Werder eigentlich fast nur am Drücker. Die nächste große Chance in der 24. hat dann Koulibaly nach dem ruhenden Ball. Und dann sind auch die einzig relevanten Szenen, die man noch besprechen kann, der Zweikampf, der dafür gesorgt hat, dass Agu länger ausfällt, der schon in der Halbzeitpause dann vom Platz musste, ist wohl eine Verletzung des Sindesmosebandes, so. Kam jetzt raus und er wird für mehrere Monate fehlen. Ich habe dazu einen spannenden Skit gelesen von dem Usenden Nigra und der hat mal ausgerechnet, wie das alles so sich zusammensetzt bei Ergu in der Verletzungshistorie in der Karriere. Der würde summiert, wenn er wirklich so bis Februar oder so ausfällt, dann auf 2 Jahre Verletzungspause netto kommen, wenn man alles zusammenrechnet. Und das, obwohl der gerade mal 26 Jahre alt ist.
Boah, das ist krass. Das
schon
ist
belastend.
Eigentlich, ja, das ist mega belastend.
Naja, wir haben auf jeden Fall Raum, über solche Dinge zu sprechen, weil im Spiel sonst nicht viel passiert ist. Deshalb sprechen wir noch ein bisschen mehr darüber. Mit Agus Ausfall ist echt klar, für mich, Außenverteidiger haben es bei Werder echt nicht leicht. Weiser und Demar fallen ja auch schon länger aus. Es bleibt jetzt halt nur noch Sugawara, der ja schon spielt, und Schmidt, der bisher oft eingewechselt worden ist als Außenverteidiger im Kader, das ist echt dünn.
Ja, ich meine, es ist ein bisschen verkraftbar, wenn man sich anguckt, dass eure nächsten beiden Partien gegen Gegner, die unter euch in der Tabelle sind, stattfinden. Sogar die nächsten drei, stimmt.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich fände es einfacher, wenn die nächsten Partien, das hatten wir jetzt zwar schon, aber wenn das jetzt Bayern wäre, dann könnte ich verkraften, wenn jetzt auch noch ein Friedel ausfällt oder so, weil du dann dahin fährst und weißt so, okay, wir sind brutal dezimiert, wir hätten da aber auch mit der vollen Kapelle vielleicht höchstens ein Unentschieden erkämpfen können. Jetzt geht es ja darum, auch Punkte zu holen. Und damit greifst du schon vorweg. Unser nächster Gegner nach der Länderspielpause ist Heidenheim. Und da müssen Punkte her. Und deswegen tippe ich da ein klares 2:0.
Ja, ich glaube, da kann auch euer Lazarett nichts dran ändern, dass ihr dort gewinnen werdet. Ich gehe sogar mit 2:0 safe.
Stark.
Ich glaube nicht, dass Heidenheim da was holt.
Dann setze ich noch nach zum St. Pauli-Spiel. Ich möchte Koulibaly kurz positiv hervorheben. Der findet sich immer besser in der Bundesliga zurecht, hat sich richtig gut eingespielt, finde ich. Deswegen Shoutout in die Richtung. Und über die zweite Hälfte des Spiels brauchen wir eigentlich nichts sagen. Es war sehr wackelig. Es hätte auch gut passieren können, dass Werder noch ein Tor kassiert. Ist aber nicht passiert. Deswegen nehmen wir die 3 Punkte, wie sie kommen.
Ich glaube, vielleicht mache ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt, aber bei der Partie bin ich das wahrscheinlich sowieso durch meine Vereinszugehörigkeit. Aber ich glaube, als Fan wäre das für mich ein Spiel, was ich ultra langweilig fände, dazu ins Stadion zu gehen. Einfach weil ich so ein. Ich lebe die Rivalität, ich habe einen Podcast
Ja, ich
darüber.
Checke.
So, das
es
ist,
geht mir ja nicht
ich
viel
weiß nicht.
Anders. Also, ich habe das ja auch hier schon mal ausgebreitet. Ich bin jetzt nicht eine von denen, die diese Freundschaft am innigsten lebt, was so Werder-Seite angeht. Also für mich ist St. Pauli ein Verein wie jeder andere, in Anführungsstrichen. Eine Zeit lang waren sie für mich halt gar nicht auf der Karte wegen Ligazugehörigkeit. Das gilt ja genauso für euch eine Zeit lang, dass da halt einfach sportlich nicht viel stattgefunden hat. Und auch sonst ist da halt einfach bei den Spielen eine nette Stimmung. Ich check das für Leute, die auch Freundschaften haben, die irgendwie auf die andere Vereinsseite gehen und so, dass man St. Pauli-Fans trifft, mit denen man gut kann und so. Das habe ich jetzt nicht unbedingt, ich habe nur ein paar Bekannte. Aber für mich ist das halt so ein Spiel, da habe ich letzte Saison schon fast bereut, dass ich ins Stadion gefahren bin, weil ich muss ein bisschen selektieren, wie oft ich im Jahr ins Stadion gehen kann. Das hat finanzielle Gründe, das hat auch berufliche Gründe, weil ich am Wochenende häufig arbeite und ich habe ja auch einen anderen Anreiseweg. Ich wohne ja nicht in Bremen, also für mich ist das schon ein Stück. Und da habe ich mich fast ein bisschen geärgert, dass ich entschieden habe, in der Saison mir das Spiel anzuschauen, weil das halt auch wieder sportlich nicht viel geboten hat und halt einfach, ja, wie du sagst, ich mag, wenn es Reibung gibt im Fußball. Und das sind die Spiele, für die ich ins Stadion gehe meistens.
Ja, und vor allem, also für mich ist das schwer vorstellbar, weil wir haben sowas ja gar nicht. Also auch die Vereine, mit denen man eine aktive Fanfreundschaft führt.
Na, Hannover?
Sei es ein Hannover, ja, ein Bielefeld.
Das ist ja nicht so eine Freundschaft, sondern Hannover himmelt euch ja ein bisschen an.
Ja, aber sagen wir sogar die Vereine, wo man eine Freundschaft zu pflegt, so dann ist es natürlich im Fanlager entspannt, dagegen habe ich auch nichts. Nur das ist trotzdem kein Garant dafür, dass es auf dem Platz nicht ungiftig wird. So. Also trotzdem können da hohe Ergebnisse und sonst was, also dass man schon quasi weiß, okay, der eine macht den anderen nicht 5-0 fertig, egal was für ein Kräfteunterschied da ist, das kenne ich halt gar nicht.
Ja, so, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht passieren könnte bei Werder gegen St. Pauli. Aber zumindest meine Historie mit dieser Partie gibt mir das Gefühl, dass das jetzt eher nicht das Spiel ist, wo ich in der Saison besonderen Wert drauflegen muss.
Ist ja auch nicht der Hamburger Verein, mit dem du dich am meisten auseinandersetzt, auch wenn das
leider
hier sehr unfreiwillig geschieht.
Ja, komm, mach doch mal meine HSV-Time noch ein bisschen voll. Wir starten die Uhr, du darfst berichten.
So, wir starten auf jeden Fall, so wie wir auch endlich in der Bundesliga angekommen sind. 4-0 gegen Mainz. Ich bin glücklich, wir rollen das Spiel auch gleich noch auf, aber ich muss mal diese allgemeine
Stimmung
einfangen.
Haben die sich überhaupt
einfangen.
Gewehrt?
Oh, streckenweise ein bisschen. So, also sie hatten eine Phase in Halbzeit 1 nach dem 2-0 für uns. Da hatte ich dir, glaube ich, auch kurz geschrieben, dass ich denke, das könnte schwer sein, das über die Bühne zu bringen. Das hat sich dann aber so schnell erledigt.
Ja, weil ich dir vorher geschrieben habe, dass ich gesehen habe, dass der Ballbesitz 30-70 ist und war
ja
so hoch.
Bisschen hat sich das ja noch ausgeglichen. Ich glaube, es ist 60-40 ausgegangen am Ende für die Mainzer. Aber wir haben wirklich gegen den Ball einfach performt und die Mainzer haben da nicht viel gemacht. Du, vielleicht hast du auch ein bisschen gesehen, dass denen die englische Woche in den Knochen steckt. Also die durften ja nach Zypern, glaube ich. Und
durften,
das muss ja auch
mussten.
Ein bisschen schleuern.
Na, es ist bestimmt echt eine der weitesten Auswärtsfahrten, die man so machen kann.
Exakt, und da hatte ich von Anfang an die Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen wird. Nur am Ende war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte zwischenzeitlich Angst, besonders vor einem Amiri und seinen Fernschüssen, aber da kam halt einfach relativ wenig zurück. Und umgekehrt hat sich ja auch im Spiel relativ schnell eigentlich erledigt. Wir können vielleicht einmal mit der Startaufstellung bei uns anfangen, weil nach der war ich nicht so happy. Ich hatte ja kritisiert letzte Folge, dass ich Königsdörfer eigentlich nicht mehr in der Startelf sehe und mir wünschen würde, dass wir dort mehr mit Vollstrecker spielen, gerade weil wir auf den Außen so viel Qualität haben, eben mit Dompe und mit Philipp. Aber wie es auch schon mit der Dreierkette hinten war, Merlin hat mich Lügen gestraft.
Merlin sieht das anders.
Zumindest
bis zur 67. hat er es anders gesehen.
Ja, und Merlin sieht das nicht nur anders, Merlin sieht das absolut korrekt. Ich habe mal wieder erkannt, warum er doch zu Recht Trainer ist und nicht ich. Weil ich sagen muss, Königsdörfer, ich will das ein bisschen abschwächen, was ich gesagt habe. Ich finde Startelf-Einsatz immer noch kritisch.
Hier wird zurückgerudert.
Aber, ja, es wird so. Aber es kommt auf die Partie an, finde ich. Ich finde, für einen Gegner wie Mainz, wo man schon vorher davon ausgegangen ist, nicht die Ballbesitz habende Mannschaft zu sein, und das hat sich dann ja auch bestätigt, finde ich es okay, weil Königsdörfer halt viel mehr Defensivarbeit leistet als beispielsweise ein Glatzel oder potenziell auch ein Paulsen, von dem habe ich jetzt zu wenig gesehen, aber ich denke mal, dass
als
der
Captain,
sich eher an.
By the way.
Ja, ja, ich denke mal, dass der sich
immer noch das Wildeste überhaupt.
Dass der sich als Captain eher so am Spielstil von Bobby wahrscheinlich orientiert. Ich weiß es ja nicht. Aber bei solchen Spielen, Königsdörfer macht halt sau viel gegen den Ball. Wirklich für seine Position schon untypisch viel. Und dass er dann vielleicht eher der ist, der eine Vorlage gibt oder mehr passiv macht, wofür er nicht so gelobt wird von den meisten, statt dann das Ding zu machen, kann ich verstehen irgendwo. Also in diesem Spiel habe ich die Vision gesehen von Merlin, aber bei anderen Spielen will ich das trotzdem hinterfragen.
Fair.
Absolut. Fair war auch direkt nach Beginn, 6. Minute, Lokonga nicht nur mit seinem Startelf-Debüt, sondern auch direkt mit seinem ersten Ding. Nach einer super Vorbereitung, weil das eigentlich davor schon fast ein Tor gewesen wäre, dann an den Innenpfosten abgeprallt und da kann Lokonga halt einfach super abstauben und dann hat Ries halt auch keine Chance mehr. Der hat mir ein bisschen leid getan in dem Spiel, weil der schon das ein oder andere Ding gut gehalten hat. Aber da war halt nicht viel. Und die nächste nennenswerte Aktion ist halt auch schon das 2:0.
Oh, wie
ist
schade.
Furchtbar. Wir können nicht so viel über die Spiel reden. Aber es ist Philipp nach Vorlage von Königsdörfer, wo wir ihn dann auch einmal erwähnen, wo er genau das macht, wofür ich ihn eben gelobt habe. Und das mit Philipp ist jetzt natürlich interessant, weil die Mainzer ja damals nicht bereit waren, die Ablöse für ihn zu bezahlen von Braunschweig. Obwohl da angeblich schon eine mündliche Einigung stattgefunden haben soll zu dem Zeitpunkt. Gut für uns. Ich weiß, ihr wart, glaube ich, auch damals dran an ihm. Zumindest war er auch bei euch angeblich mit im
Werder
Rennen.
Wurde Interesse nachgesagt. Also dran sein ist noch mal drei, vier Schritte weiter.
Auf jeden Fall, Interesse war da wohl irgendwie. Er hat mit dem Torjubel und dieser Telefongeste, glaube ich, klar gemacht, dass, wie er das gefunden hat, ja, dass der Anruf eben nicht kam. Hat bestimmt wehgetan. Habe im Nachhinein von einigen Mainzern gehört, dass die dann dachten, mit, oh, hätte man den mal doch verpflichtet. Wir gehen jedenfalls mit 2:0 in die Halbzeit. Und
das ist
kommen
schon
dann
sassy, so einen Jubel auszupacken. Das war persönlich.
Ja, aber ich check, weil ich finde, das ist eine coole Art, so ein bisschen eklig zu sein. So ohne jetzt irgendwie jemanden krass zu verletzen oder so. Das ist einfach Payback.
Ja, ist schon eher funny als irgendwie zu doll oder so. Da gab es schon andere Situationen, wo ich bei einem Jubel gedacht habe, so Junge, raff dich.
Ja, definitiv. Das war es auf jeden Fall nicht. Und raffen mussten sich auch die Mainzer. Wir sind ohne Wechsel in die zweite Halbzeit gegangen, konnte ich absolut nachvollziehen. Und da hat es dann auch nicht lang gedauert, bis der absolute Deckel halt von Dompe draufgesetzt wurde. Ich will ihn gar nicht so hervorheben, weil Dompe spricht für sich. Dieser Mann zaubert einfach rum. Ich möchte den Vorlagengeber, nämlich Capaldo, hervorheben. Weil wirklich, das habe ich selten gesehen, dass ein Spieler, in dem ich mich so geirrt habe, der so bei mir untergegangen ist insgesamt in der Rechnung, sich so gut vorgetan hat und auch mit El Fadli zusammen super harmoniert. Ich sehe die Dreiecke, von denen Merlin gesprochen hat, die sich bilden sollen in der Mannschaft. Es ist wie, als ob so eine Vision langsam aufgeht. Das ist einfach schön mit anzusehen.
Ich merke, die HSV-Doku hat noch Nachgehalt bei dir.
Ja, absolut. 61. ist dann der Deckel auf dem Deckel auf dem Deckel. Es ist wieder Philipp nach Vorlage von Rembeck. Auch jemand, wen kann man eigentlich nicht hervorheben an diesem Spieltag. Aber
Maybe die Person im Tor, die hatte ja nicht so viel zu tun, oder?
Ja, heuer Fernandes. Obwohl, nee, will ich auch nicht sagen, weil in den kleinen Mini-Drangphasen, die ich meins nicht absprechen möchte, da war er des ein oder anderen Mals doch zur Stelle, besonders in Halbzeit 1.
Aber Arbeitsnachweis erbracht.
Er war dabei, auf jeden Fall. Er war da, nur auch andere konnten sich ja hervortun. Und das spricht ja auch dafür, dass Mainz ein bisschen aktiv war und am Spiel hat teilgenommen.
Mein Hot Take.
Ich wollte dir gerade die Blumen überreichen, Lena. Gut, danke, dass du sie mir aus der Hand gerissen hast. Total richtig getippt. Also du hast da eine Vorhersicht bewiesen, die sich absolut bewahrheitet. Ich dachte jetzt, wo Omari und Vieira fehlen, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Aber also ich bin mehr als zufrieden. Wie kann man es auch nicht sein nach einem 4:0? Also spricht
das
ja für
glaube ich
sich.
Dir sofort. Würdest du sagen, ihr seid bereit für Leipzig nach der Länderspielpause?
Ja, das ist der berechtigte Dämpfer, der jetzt kommt.
Wir haben wirklich, das ist schon das dritte Mal in dieser Folge, dass wir über RB reden. Pfui.
Nee, das ist zu viel. So, und ich will jetzt auch nicht.
Soll ich vorlegen?
Ja.
3-1 RB.
0-0. Gar nichts passiert. 0-0.
Uff. Na gut, ich habe mich da einfach an einem Ergebnis orientiert, was aktuell zustande kommt, während wir sprechen, denn die HSV-Frauen spielen gerade gegen Hoffenheim, da steht es 1:3 und das dürfte relevant sein, denn in der Länderspielpause gibt es exakt ein relevantes Spiel für diesen Podcast und auch für euch und das ist das Frauen-Nord-Derby, das heißt, kauft euch Tickets, kommt ins Weserstadion, die Vorzeichen stehen bei beiden Mannschaften jetzt nicht so rosig, ich habe es gerade gesagt, die HSV-Frauen liegen mit 1:3 hinten, das Spiel läuft noch 2-3 Minuten. Die Werder-Frauen haben wir auch schon drüber gesprochen, haben 0:4 in München aufs Maul bekommen. Das heißt, beide ein bisschen angeschlagen, aber ich würde schon sagen, dass Werder das locker zieht, das Nordderby.
Locker würde ich nicht sagen, tabellarisch geben wir uns da nicht so viel. Ich bin gespannt, kauft euch Karten, wenn ihr das Weserstadion besuchen wollt. Ich werde es mir auf jeden Fall
Macht
zu Hause
das, die Hütte muss voll sein. Also mein letzter Stand waren so 27.000, 28.000. Es dürften mittlerweile hoffentlich über 30 sein. Wir haben 41 Platz, also kommt vorbei.
Ja, Leute, schon peinlich, wenn ihr nicht nachlegt und auch voll macht, nachdem beim letzten Nordderby der Volkspark voll war.
Na gut,
also,
das war aber ein K.O. Spiel.
Fühlt euch angespornt, da jetzt Tickets zu kaufen.
Wir besprechen das Ganze nach der Länderspielpause. Wir gönnen uns quasi auch eine kleine Pause. Ich, um das Nordderby im Stadion zu sehen, Marie, um es vor dem TV zu verfolgen.
Exakt. Wird natürlich Thema sein, nächste Folge. Es wird natürlich auch wieder einen Frage-der-Woche-Aufruf geben, wenn ihr euch gefragt habt mit, uch, das gibt's wieder, ich will mitmachen, tut das, verfolgt uns auf Insta und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.